Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Herr, auch wenn wir am Ende angekommen sind, dann lasst uns trotzdem noch das Staunen praktizieren darüber, dass du selber die Brücke zur Vollendung bist. Und dass du jeden gerne mitnehmen möchtest, der sich auf dieses Angebot einlässt. Amen. Beim Bibelabschnitt, das steht ja auch im Wochenplan immer drauf, sind wir auch so ziemlich am Ende angekommen. Es gibt kaum mehr etwas danach noch zu sagen und zu schreiben. Offenbarung Kapitel 21, die Verse 1 bis 8. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron, die sprach: Siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und Gott, der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Ich werde sein Gott sein. Er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Liebe Gemeinde, wunderbare Worte, voller Inbrunst, voller Zärtlichkeit, voller Dynamik, voller Hingabe. Wahrscheinlich die intensivsten Worte, die jemals in der Weltliteratur überhaupt aufgeschrieben wurden. Es gibt ja viele kluge Bücher, viele wichtige Bücher, es ist alles keine Abwertung, aber soweit ich informiert bin, gibt es nur ein Buch in der Weltliteratur, wo diese Worte wirklich so drinstehen. Und dieses Buch haben wir auch noch bei uns im Bücherschrank stehen und in der Elektronik inzwischen auch in der Hosentasche und kann mit ihm spazieren gehen. Wunderschöne Worte, das ist das Faszinierende, aber gleichzeitig auch die Herausforderung, vor allem für einen, der darüber eine Predigt zu halten hat. Und ich habe eine zweifache Herausforderung in der Vorbereitung gemerkt, nämlich erstens, es gibt nichts Größeres als dieses. Das ist scheinbar ein banaler Satz, aber den gilt es auch erstmal auszuhalten. Weil wir Menschen, denke ich, sind schon so gepolt, wenn wir etwas Schönes erfahren und erleben. Es ist die Sehnsucht danach und der Wunsch ganz tief im Herzen, dass noch etwas kommt, was noch mehr einen Kick vermittelt. Ich habe das so ein bisschen mit Bergbesteigen verglichen, wenn jemand, Wetter heute ist ja auch wunderschön, wenn jemand so heute am Walchensee auf den Herzogstand aufgeht, dann wird er oben eine geniale Gipfelerfahrung machen. Da wird die Sonne scheinen und ein bisschen diesig, also man kann vielleicht nicht ganz so hunderte von Kilometern, aber doch eine ganz schöne Strecke. Und das kann jetzt jeder oben am Herzogstand genießen, sofern da oben noch Platz ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, bei den meisten Wenn die so Richtung Süden schauen, bei den meisten kommt da sofort der nächste Wunsch. Denn wenn ich vom Herzogstand aus Richtung Süden schaue, dann schaue ich auf das Karwendelgebirge. Und am Karwendelgebirge, da gibt es mehrere Berge, die sind genau 500 Meter höher als der Herzogstand. Und da wird dann der Wunsch im Herzen sein, ach, auf dem Herzogstand ist es wunderschön. Danke. Vier Buchstaben zerstören dann wieder dieses Glück. Das Wort aber. Aber auf dem Karwendel, da muss es bestimmt noch viel schöner sein, denn der ist ja 500 Meter höher. Also macht sich unser Bergsteiger bei der nächstbietenden Gelegenheit auf und geht auf das Karwendelgebirge und steht da oben und schaut auf den Herzogstand hinunter und schaut, wenn er Richtung Westen schaut, zur Zugspitze, die noch 600 Meter höher ist als das Karwendelgebirge. Und denkt sich, also hier oben ist es wunderbar, aber, danke, da oben, da ist es noch höher und da ist es bestimmt noch viel schöner. Also macht sich unser Wanderfreund auf bei der nächstbietenden Gelegenheit, bevor der nächste Schnee noch kommt, und geht auf die Zugspitze. Und da oben ist es wunderschön und er weiß genau, er ist jetzt am höchsten Punkt von Deutschland angelangt und er kann auf alles runterschauen, auf sämtliche Seen, die da im Voralpengebiet da sind. Aber wenn er Richtung Süden schaut, dann kommt schon wieder dieses Wort. Aber in Österreich, da gibt es noch ein paar andere Berge, die sind noch höher. Und wenn einer in Österreich steht und Richtung Schweiz schaut, dann kann er sagen, aber in der Schweiz, da gibt es noch mehr hohe Berge, glaube ich sogar die höchsten in ganz Europa, wenn ich mich nicht täusche, die stehen in der Schweiz. Aber ein Bergsteiger ist natürlich auch mit dem höchsten Berg in der Schweiz noch nicht zufrieden. Es gibt immer noch ein Aber. Und dann kommt als letztes der Mount Everest, tatsächlich der höchste Berg auf dieser Erde. Man kann auf diesen höchsten Berg nur noch nach unten schauen. Es gibt nichts mehr Höheres. Und das wird auf Dauer gesehen wirklich langweilig, wenn ich nur noch nach unten schauen kann. Und schon kommt wieder das nächste Aber. Hier oben ist es wunderschön, aber da unten, da ist es doch bestimmt noch viel schöner, denn da kann ich ja nach oben schauen. Ne? Und wenn ich ganz oben bin, kann ich ja schon gar nicht mehr nach oben schauen. Vielleicht ein kleines bisschen humorvoll, aber nur ein kleines bisschen, denn das ist eine echte Herausforderung für Menschen, die Offenbarung 21 lesen. Weil in unserem Herzen, ich sage jetzt mal in unserem, wenn jemand das anders sieht, kann es mir nachher auch gerne sagen. Aber in meinem Herzen, gut, ich sage in meinem Herzen, wenn ich Offenbarung 21 lese, dann kommt sofort dieser Reflex, das ist fast wie automatisch. Nämlich wieder diese vier Buchstaben. Aber es muss doch noch irgendwas anderes geben, was noch viel schöner ist, ja, und was noch viel herrlicher ist und was noch viel grandioser ist. Und das gilt es erstmal auszuhalten und das ist wirklich nicht so einfach. Ich denke, es ist auch bei den Frommen manchmal nicht so einfach, Dinge einfach mal auszuhalten, ohne dass sofort ein Aber kommt. Es gibt nichts Größeres, es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Wunderbareres als Offenbarung 21. Und es gibt kein Aber. In der ganzen Weltliteratur gibt es keine Aussage, die schöner, intensiver, herrlicher, wunderbarer, zukunftsorientierter ist als Offenbarung 21. Ich habe zumindest noch nichts gefunden. Und das einfach mal stehen zu lassen, ohne Aber. Einfach diese Worte auf sich wirken zu lassen und diesem Gott danken, der sie uns geschenkt hat. Wäre eine Möglichkeit, heute Nachmittag einfach spazieren zu gehen, vielleicht alleine, mit der Bibel in der Hand oder im Herzen und Wort für Wort, Satz für Satz auf sich wirken zu lassen. und einfach Danke zu sagen. Danke für diese großartige Zukunft, für diesen wunderbaren Ausblick, für diese geschenkte Wirklichkeit, auf die wir zuleben dürfen. Was sind wir für reich beschenkte Menschen, die wir diese Perspektive haben, die wir in unserem heiligen Buch dieses Kapitel haben. Keine andere Religion auf dieser Erde hat dieses Kapitel in irgendeinem anderen heiligen Buch. Nur die Christen haben Offenbarung 21 in ihrem heiligen Buch. Das war so die erste Herausforderung, eine Predigt vorzubereiten, wo es nachher nichts mehr gibt. Und die zweite Herausforderung ist, und das war auch die Herausforderung von Johannes, das ist wirklich zu spüren in diesem Buch, er ringt wirklich. Die zweite Herausforderung war, das in eine menschliche Sprache zu gießen, was eigentlich mit menschlichen Worten gar nicht aussagbar ist, weil er es ja noch nicht erlebt hat, was da drin steht. Und ich kann normalerweise mit meinen Worten ja nur das berichten, was ich selber schon erfahren habe. Das kann jeder wirklich einfach mal für sich ausprobieren, ja? Jemand anderem, irgendjemanden auf der Straße zu erklären, was Ewigkeit ist. Und dann mal zu warten, wie lange der andere zuhörte, ohne mich dabei zu unterbrechen, ohne ein Aber zu sagen. Das wären mal ganz interessante Tests, um ein bisschen so die Situation des Johannes zu verstehen, in der er damals war auf der Insel Patmos. Er sollte jetzt was aufschreiben, was er selber noch nicht erlebt hatte, was eigentlich jenseits unseres Verstehenshorizontes ist, was noch keiner erfahren hat auf dieser Erde, weil es eben jenseits unseres menschlichen Lebens ja stattfindet. Und weil Gott ein barmherziger Gott ist und das Dilemma des Johannes gekannt hat auf der Insel Patmos, hat er ihm menschliche Vergleiche gegeben. Hinweise, die das ein bisschen nachvollziehbar machen. Und in unserem Bibelabschnitt sind zwei dieser Vergleiche. Das eine ist das Bild einer Braut, dass diese neue Stadt Gottes zubereitet ist wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Das konnten die Menschen verstehen. Bräute gab es schon damals, so wie heute. Und das können wir auch ein bisschen nachvollziehen, wie das ist. Einfach so weiße Kleider, Reinheit, Liebe, Hingabe, leuchtende Augen, Begeisterung, fröhliche Musik. Das ist alles, was mit dem Bild Braut verbunden ist. Und eine wunderbare Zukunft, die voller Geigen ist, voller Melodien, voller Glück und Zuversicht. Und das Zweite, dieser Vergleich in unserem Bibelabschnitt, ist im Vers 3 dieses Wort, die Hütte Gottes bei den Menschen. Da könnte man glatt drüber hinweglesen, über dieses Wort Hütte. Man könnte auch sagen Wohnung oder Zelt, das ist verschieden übersetzbar. Im Hebräischen steht hier das Wort Mishkan, von Shachan wohnen. Und das ist scheinbar nur ein Wort, aber es ist mehr als ein Wort, es ist eine Botschaft. Eine Botschaft, die sich durch die ganze Heilige Schrift hindurchzieht, dass nämlich Gott selber nicht in einem Palast kommt. Nicht in einem riesengroßen Denkmal, sondern ganz bescheiden, so wie du und ich. In einer Wohnung, in einem Zelt, in einer Hütte. Und das zieht sich durch die ganze Heilige Schrift hindurch. Dieser Gott, dieser große, dieser mächtige, dieser allmächtige Gott, der in einem Licht wohnt, das keiner von uns irgendwie erfassen kann, der bleibt nicht darin, der kommt auf die Erde, der wird Mensch, der wird klein, der wird gering, der wird wie wir. Und das ist so völlig anders als alle anderen Lebenskonzeptionen, die es auch damals gegeben hat. Weil alles, was es auch damals gegeben hat, was es im Alten Testament gegeben hat, was es zu der Zeit der Römer gegeben hat, ist alles auf Größe aufgebaut. Können wir ja alles noch anschauen. Die Pyramiden von Ägypten, die Weltwunder, die auf der anderen Seite in Südamerika, die Inkas, die Azteken, die da ihre Tempelanlagen hingestellt haben, die Säulen in Rom zur Zeit Jesu, Pax Romana, jeder Feldherr hat wieder eine riesengroße Säule bekommen. Je größer der Sieg, umso größer wurde die Säule. Menschliche Macht zeigt sich immer in äußerer Größe. Nur Gott geht genau den anderen Weg. Und das ist so fantastisch, so genial, so einzigartig, dass er wirklich sagt, ich fange ganz klein an. Und ich gebe den Menschen immer Beispiele, immer Vergleiche, die sie in ihrem ganz normalen Leben nachvollziehen können. Das fängt bei der Schöpfung schon an. Die Schöpfung ist ja auch so etwas Geniales. Es gab vorher ja nichts. Das muss mal erst mal einer zu Wege bringen, aus nichts etwas Geniales zu machen. Ich habe sonst bisher noch keinen einzigen kennengelernt, der das geschafft hat. Es war schon immer etwas da, wenn es veredelt wurde, aber aus nichts etwas Fantastisches zu machen, gibt es meines Wissens nach nur ein Beispiel. Aber Gott hat das in der Form eines Gartens gemacht. Weil das kann jeder verstehen. Jeder, der hier mit offenen Augen durch Leim läuft und bei den Schrebergärten vorbeischaut, der kann sich das nachvollziehen, was das heißt, dass es einen Garten Eden gab. Wie wunderbar, wie schön das war und wie man da die Jahreszeiten, dass diese Vögel und Fische und was es alles noch gab, die Blumen, alles ist nachvollziehbar, weil diese Schöpfung, dieses Paradies in der Form eines Gartens beschrieben wurde. Und es geht auch weiter, auch nach der Sintflut, als er wirklich diese Katastrophe, diese globale Katastrophe kam. Wie hat Gott angefangen? Er hat angefangen mit einem Holzkasten. Das können wir ja momentan sogar hier in unserer Paul-Gerhardt-Kirche nachvollziehen, was es heißt, dass es einen Holzkasten gibt. Weil einer unserer genialen Kirchenvorsteher so einen Holzkasten gezimmert hatte, der jetzt seit ein paar Wochen hier in unserer Kirche steht. Das ist sozusagen das Abbild der Arche Noah hier für Paul Gerhardt. Genauso genial hergestellt. Und das ist damit ein stiller Impuls. Es ist aus pädagogischen Gründen natürlich gemacht worden. Und der stille Impuls ist der, wenn jemand hier in unserer Gemeinde zu ertrinken drohte, weil so die Mailflut über ihn hereinströmte oder die Flut von Anforderungen, dann darf er aussteigen, darf sich bei Bernhard Biele den Schlüssel geben lassen und darf in diese Arche einsteigen, als Rettungsarche vor der Mailflut. Nur für die Verpflegung muss er selber sorgen oder sich beim Alexander Schödel ein bisschen Vorrat besorgen. Aber so hat Gott angefangen, mit einem Kasten, mit einem Holzkasten, hat er das Überleben dieser Menschen gesichert, ganz erdverbunden. Und auch der Abraham, das war kein Philosoph. Das war keiner, der so vor sich hingeschwätzt hat, der so geträumt hat von irgendwas, von einer schönen neuen Welt, sondern der war Viehhirte, erdverbunden, der konnte zählen, der musste seine Tiere zählen, der konnte rechnen und handeln. Und musste es manchmal auch aushalten, dass er betrogen wurde. Und den hat Gott herausgerufen aus Ur. Ur war damals das Urbild der Zivilisation gewesen. Ja. Kann man auch immer noch in irgendeinem Museum so diese Zikkurate anschauen, die sie dahingestellt haben. Riesengroße Dringer am Euphrat und Tigris. Mesopotamien, die Wiege der Zivilisation. Und Gott ruft einen Viehhirten. Und das ist schon wichtig in der Beobachtung, das Volk Israel, Das ist ja das auserwählte Volk Gottes, hat einen Viehhirten als Stammvater. Das war kein König. Das war kein Überflieger. Das war kein Philosoph. Das war einer, der bodenständig mit seinen Tieren von Ort zu Ort gegangen ist, von Grasweide zu Grasweide und der immer offen war auf den Anruf des lebendigen Gottes. Und selbst beim Sohn Gottes macht Gott ja keine Ausnahme. Das wissen wir ja alles, aber es ist vielleicht trotzdem noch mal hilfreich. Wir leben ja wieder auf dieses Ereignis zu, dass da ein Windeltrog bei Tieren stand, wo nicht irgendjemand zur Welt kam, sondern Gott selber. Und das ist einzigartig, das gibt es in keinem anderen heiligen Buch dieser Erde, dass Gott in als Windelkind auf die Erde kommt. Und auch der Tod natürlich ist genauso einzigartig. Es ist alles einzigartig, wie Gott auf diese Erde kommt. Das gibt es nirgendwo sonst, das kann sich kein Mensch ausdenken. Und es ist, denke ich, schon gut, sich das immer wieder mal vor Augen zu stellen. Was haben wir für einen großartigen Gott? Welche geht er mit uns? In die Tiefen des Lebens hinein. Ganz Mensch und trotzdem Gott. Und deswegen ist es für mich kein Zufall, dass auch in Offenbarung 21 diese neue Stadt Gottes als Hütte beschrieben ist, als Wohnung. Und Jesus hat das ja auch im Johannesevangelium Kapitel 14 schon mal gesagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Es wird kein Palast sein, weil Gott nicht auf äußere Größe angewiesen ist. Bei ihm zählen die inneren Werte. Bei ihm zählt der Glanz, der von innen herauskommt. Und das ist das, was Johannes damals auch auf der Insel Patmos erfahren hat. Und deswegen stellt sich Gott hier auch so wirklich so als seelsorgerlicher Vater vor. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein. Es wird kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz mehr geben. Denn es ist alles vorbei. Das konnten die Menschen damals nachvollziehen, denn geweint wurde damals. Gelitten wurde, es gab Krieg, es gab Kampf, es gab Leid, es gab Christenverfolgung. Es gab Geschrei und Schmerzen. Und Gott kommt als Vater, der alles neu macht. In einer Hütte, die er selber geschaffen hat. Welch eine grandiose Beschreibung unserer Zukunft. Und in alledem erfüllt Gott die Zusagen des ersten Bundes. Und das ist auch immer wieder wichtig. Das Neue, was anfängt, ist nicht völlig neu, sondern ist eine Erfüllung dessen, was bereits schon angekündigt ist. Aus dem Grund gab es auch oder gibt es auch noch diesen kleinen Zettel hier, den kann jeder selber zu Hause wirklich lesen. Jesaja 65. Es lohnt sich wirklich, diese drei Verse mit Offenbarung 21 mal zu vergleichen und zu staunen, wie übereinstimmend diese Worte sind. Offenbarung 21 ist die Erfüllung von Jesaja 65. Jesaja 2700 Jahre vor Johannes diese Worte aufgeschrieben. Und sie werden wörtlich in Erfüllung gehen. Das ist auch das Grandiose, dass Gott immer an etwas Bestehendem anfängt und verstärkt. Bis es eben nicht mehr stärker geht, weil die Vollendung tatsächlich erreicht ist. Und der letzte Punkt, es ist gut, wenn wir das persönlich für uns im Herzen tragen. Es ist gut, wenn wir diese Worte auswendig kennen. Zur Not auch in der deutschen Sprache. Aber es gibt auch andere Sprachen, wo sich das lohnt, diese Worte wirklich im Herzen mit sich spazieren zu tragen. Diese Worte lohnen sich wirklich, spazieren zu tragen, zum Einkaufen mitzunehmen, in die U-Bahn oder ins Flugzeug oder ins Schlafzimmer oder beim Krankenbesuch oder auf den Friedhof. Denn da gehören sie hin, diese Worte, zuallererst. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass diese Worte hinausgetragen werden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer noch diese Kasualien haben. Und wenn wir Kasualien haben, stehen die auch immer auf dem Wochenplan drauf. Und dass wir mitten in diese Trauer- und Abschiedssituation hinein diese Worte sprechen oder lieben oder darum ringen, dass sie einigermaßen verstanden werden, was das heißt, inmitten von Tod und Tränen und Trauer und Abschied nicht nur zurückschauen zu müssen in die Vergangenheit und nicht nur die Gegenwart mit ihrem Abschied und ihrer Trauer zu sehen, sondern diesen Ausblick zu haben, also in die Zukunft hineinblicken zu können. Und das ist der entscheidende Unterschied von einer christlichen Bestattung zu einem weltlichen Redner. Es gibt weltliche Redner, die können rhetorisch bestimmt gut reden, besser als ich. Und die üben das auch. Und die können den Lebenslauf eines verstorbenen Menschen sicherlich grandios und genial darstellen. Aber ein weltlicher Redner kann niemals diesen Ausblick auf Offenbarung 21 geben. Denn das ist das Entscheidende des christlichen Glaubens. Nicht die große Rhetorik und nicht nur der Rückblick, der ist auch hilfreich, aber das alleine ist zu wenig. Und nicht nur die Gegenwart, das ist auch wichtig, aber das wäre wieder zu wenig, sondern was das spezifisch Christliche ist, dieser Ausblick, diese Zukunft, diese Vollendung, auf die wir zugehen dürfen. Und ich kann nur Mut machen, das wirklich weiterzutragen. Wir haben das, unsere Möglichkeit mit unseren Gottesdiensten. Und wir hatten gestern Abend hier deswegen auch diesen Trauererinnerungsgottesdienst, wo wir alle eingeladen haben, die im Ablauf des zu Ende gegangenen Kirchenjahres von einem Angehörigen Abschied nehmen mussten. Und es kamen immerhin 60 Leute gestern hier in diese Kirche. Und es ging auch gestern Abend nicht einfach nur um den Rückblick, sondern es ging auch um den Ausblick. Wir hatten auch da einen Bibelabschnitt aus der Offenbarung als Predigtabschnitt, Offenbarung Kapitel 1, die Verse 17 und 18. Weil das die entscheidende Botschaft ist, die wir haben, und wenn wir sie nicht mehr sagen, sagt sie keiner. Und dann werden wir schuldig. Ob das jemand für sich annimmt, das kann ich nicht erzwingen. Ich kann dafür beten. Ich kann darum ringen, aber das ist der entscheidende Punkt. Es wird vieles irgendwann einmal wegfallen. In unserem persönlichen Leben, in unserer Gemeinde vielleicht. Aber diese Zukunft, die bleibt, dafür verbirgt sich Gott. Das ist sein Wort. Und er sagt ja ausdrücklich, schreibe, diese Worte sind wahrhaftig. Sie sind Leben. Und das ist das, was wir weitergeben können. Und bitte macht es. Wenn ihr von irgendeinem Trauernden wisst, es kann ja auch eine katholische Bestattung sein oder eine neuapostolische oder was auch immer. Betet bitte für die Leute, wenn sie in eurer Straße wohnen oder am Arbeitsplatz. Und wenn ihr die Freiheit habt, geht zu den Menschen hin. Bietet ein Gespräch an oder bietet auch ein gemeinsames Gebet an. Oder vielleicht auch ein kleines Heft. Es gibt auch Trost für Trauernde, gutes Material. Und deswegen habe ich als ein Beispiel einfach auf dieser Rückseite diese zwei Gebete abgedruckt. Die sind aus unserem Gesangbuch, stehen in unserem Gesangbuch Nummer 840 im grünen Teil. Das ist eine Möglichkeit, hinauszugehen, Träger dieser Hoffnung, dieser Zuversicht zu sein, dass wir die Vollendung hineinbringen in unsere Häuser und Wohnungen, wenn Gott schon Wohnung nimmt. Und je mehr die Verwirrung in unserem Land anhält oder je länger wir vielleicht auch mit diesem einen Virus zu tun haben, umso größer wird die Unsicherheit. Aber auf der anderen Seite umso mehr haben wir diese Chance, mitten in die vergängliche Welt dieses unvergängliche Evangelium von Jesus Christus zu bringen. Nutzen wir diese Chance, dann sind wir diese Boten des Gottes, der eine herrliche Zukunft für uns bereitet und für alle anderen, die das gerne von Herzen annehmen möchten. Amen.